Ja, guten Morgen. Weiter geht's in unserer Predigtreihe zum Buch Daniel. Wer in der ersten Jahreshälfte im vorigen Jahr schon da war, der weiß, dass wir die ersten 6 Kapitel schon besprochen haben. Und jetzt machen wir den Rest des Buches, die Kapitel 7-12. Ich bete noch. Lieber Vater, ja, du weißt, eine komplizierte Stelle in deinem Wort liegt vor uns. Und ich bitte, dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist, zu erkennen, was du uns sagen möchtest. Und bitte lass dein Wort nicht einfach nur verhallen, sondern schreib's uns tief in die Seele, damit es uns hilft, wenn die Zeit kommt. Amen. Es ist ein sehr langer Abschnitt. Deswegen mache ich nicht, was ich sonst mache. Ich bitte euch nicht aufzustehen. Wer es möchte, um zu zeigen, wer es möchte, der darf natürlich gern. Aber es ist euch freigestellt. Es ist, wie gesagt, sehr lang. Im ersten Jahr Belsatzers, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Erscheinungen traten ihm aus seinem Lager vor die Augen. Darauf schrieb er den Traum nieder und berichtete die Hauptsachen mit folgenden Worten. Ich, Daniel, hatte in meinem Nachtgesicht eine Erscheinung und sah, wie die 4 Winde des Himmels das große Meer erregten. Da stiegen 4 große Tiere aus dem Meer hervor, jedes von dem anderen verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe, hatte aber Adlerflügel. Ich betrachtete es, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde emporgehoben und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt und ihm ein Menschenherz gegeben wurde. Darauf erschien ein anderes, zweites Tier, das einem Bären glich. Es war nur auf der einen Seite aufgerichtet und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und es wurde ihm geboten, auf, friss viel Fleisch. Als ich dann wieder hinblickte, sah ich ein anderes Tier, das einem Panther glich, aber 4 Vogelflügel auf seinem Rücken hatte. Auch 4 Köpfe hatte das Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Darauf erschien mir in meinem Nachtgesicht plötzlich ein 4. Tier, schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark. Es hatte große Zähne von Eisen und fraß und zermalmte und zertrat, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen. Es sah ganz anders aus als die vorigen Tiere und hatte auch noch 10 Hörner. Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf 3 von den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen wurden. Und jetzt sah ich, dass an diesem Horn Augen wie Menschenaugen saßen und ein Mund, der große Reden führte. Ich schaute zu, bis Stühle hingestellt wurden und ein Alter an Tagen Platz nahm. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupt war haar wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus Feuerflammen und hatte Räder von loderndem Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Der Gerichtshof setzte sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Ich schaute unverwandt hin, wegen des Lärms, der großen Reden, die das Horn führte. Ich schaute zu, bis das Tier getötet und sein Leib vernichtet und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und ihnen ihre Lebensdauer auf Jahre und Tage bestimmt. Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den Wolken des Himmels einer kam, der wie eines Menschen Sohn aussah. Dieser gelangte zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde dann Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben, so dass alle Völker, Völkerschaften und Sprachen ihm dienten. Seine Herrschaft sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein. Und sein Königtum ein solches, das niemals vernichtet werden kann. Da ich, Daniel, infolgedessen in meinem Geist zutiefst beunruhigt wurde und die Gesichter meines Hauptes mir Angst verursachten, näherte ich mich einem, der dastehen, und bat ihn um sichere Auskunft über dies alles. Da antwortete er mir, indem er mir Aufschluss über die Vorgänge gab. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten 4 Könige, die auf der Erde aufstehen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben bis in Ewigkeit, ja bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Hierauf wünschte ich Sicheres über das vierte Tier zu erfahren, das sich von allen anderen unterschied und besonders furchtbar war, dessen Zähne von Eisen und dessen Klauen von Erz waren, das da fraß und zermalmte und was übrig geblieben war, mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf wünschte ich sichere Auskunft und über das andere Horn, das hervorgeschossen war und vor dem 3 Hörner ausgefallen waren und das Augen hatte und einen Mund, der große Reden führte und das größer aussah als die übrigen. Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit den Heiligen führte und sie überwand, bis der Alte an Tagen kam und den Heiligen des Höchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen die Herrschaft in Besitz nahmen. Er gab mir also folgende Auskunft. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Königreich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Königreichen. Es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner aber bedeuten, dass aus eben diesem Reich 10 Könige aufstehen werden und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist und 3 Könige stürzen wird. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten vernichten und darauf sinnen, die Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für 1 Jahr und 2 Jahre und 1/2 Jahr. Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. Dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht und die Königreiche unter dem ganzen Himmel dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Damit ist der Bericht zu Ende. Mich, Daniel, beunruhigten meine Gedanken sehr, sodass meine Gesichtsfarbe sich an mir veränderte. Aber das Erlebnis habe ich in meiner Erinnerung festgehalten. Was ist eigentlich los mit dieser Welt, in der wir leben? Sicher hast du dir diese Frage schon oft gestellt. Was ist eigentlich los mit dieser Welt, in der wir leben? Der Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, der so verwirrend und unverständlich erscheint, der gibt eine Antwort auf diese Frage. Was ist los mit dieser Welt? Und Gott beantwortet diese Frage, indem er den Vorhang zur Seite zieht, den Vorhang vor den Ereignissen der Geschichte, vor den Ereignissen der Menschheitsgeschichte. Damit wir einordnen können, was da im Kapitel 7 aufgeschrieben ist, müssen wir uns zuerst damit beschäftigen, was in den ersten 6 Kapiteln vorgekommen ist. Dann werden wir uns mit den 4 Tieren beschäftigen, die Daniel in den ersten 8 Versen in Kapitel 7 beschreibt. Und da wird uns das helfen, was ihm der Engel in den Versen 15 bis 27 erklärt. Und dann am Ende werden wir uns noch ansehen, was es mit dem Alten an Tagen und dem, der wie der Sohn eines Menschen aussah, auf sich hat. Und auch da wird uns helfen, was der Engel Daniel erklärt. Also, was bisher geschah. Daniel lebte im 6. Jahrhundert vor Christus und er hat zur ersten Gruppe von Israeliten gehört, die nach Babylon verschleppt worden sind. Er und 3 seiner Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Und Daniel hat unter dem König Nebukadnezar und den folgenden Königen am Hof von Babylon gedient und er war ein ganz erstklassiger Berater für diese Könige, denn Gott hat ihm Weisheit gegeben und die Fähigkeit, Träume und Rätsel zu entschlüsseln. Er und seine 3 Freunde haben also zu den höchsten Regierungskreisen gehört, doch ihr Leben war nicht ohne Herausforderungen. Es gab Intrigen gegen sie. Schadrach, Meschach und Abednego wurden in einen brennenden Feuerofen geworfen. Davon haben wir in Kapitel 3 erfahren. Und Daniel wurde in eine Löwengrube geworfen. Das haben wir in Kapitel 6 gelesen. Und in all diesen Fällen hat Gott auf ganz wundersame Weise eingegriffen und gerettet. Und zwar während dem Vollzug der Todesstrafe. Von Kapitel 1 bis zum Ende von Kapitel 6 haben wir Daniel von seiner frühesten Jugend bis in seine 70er begleitet. Von der Herrschaft von König Nebukadnezar bis hin zu dem mesisch-persischen König Darius. Und am Beginn von Kapitel 7, in Vers 1, sehen wir, dass wir nun einen Sprung zurück in der Geschichte machen, und zwar in das erste, in das erste Regierungsjahr von König Belsazar. Ihr erinnert euch an König Belsazar? Von ihm haben wir in Kapitel 5 gelesen, das war der mit diesem unseligen Trinkgelage, wo er Gott gelästert hat, indem er die Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem verwendet hat, um auf seine Götter anzustoßen. Und Gott hat dann das Urteil über ihn an die Wand geschrieben und noch in dieser Nacht wurde König Belsazar getötet und das Reich, die Herrschaft wurde den Medern und Persern übergeben. Wir machen zu Beginn von Kapitel 7 einen Sprung zurück in der Zeit. Das ist etwas, was jetzt eben anders ist in der zweiten Hälfte im Buch Daniel. Während die ersten 6 Kapitel chronologisch erzählt waren, ist es jetzt nicht mehr so. Das ist aber nicht das Einzige, was sich ändert. In den ersten 6 Kapiteln haben wir gelesen, was Daniel und seine Freunde in Babylon erlebt haben und er hat die Träume von anderen gedeutet. Nun in den Kapiteln 7 bis 12 lesen wir, was er träumt und was Gott ihm dadurch sagt. Kapitel 7 beginnt diese zweite Hälfte vom Buch Daniel und gleichzeitig stellt dieses siebte Kapitel eine Verbindung zu den ersten 6 Kapiteln her. Wir sehen das daran, dass von Vers 4 in Kapitel 2 bis zum Ende von Kapitel 7 alles in Aramäisch geschrieben ist und der Rest des Buches in Hebräisch. Das zeigt also diesen besonderen Zusammenhang. Erinnert ihr euch noch an den Beginn dieses Abschnitts in Kapitel 2 an den Traum, den König Nebukadnezar gehabt hat, an diesen Traum, der ihn so beunruhigt hat, von diesem Standbild aus 4 Elementen, die für 4 Königreiche gestanden haben und die am Ende von Gott überwunden werden? Das war also der Beginn dieses Abschnittes. Und was wir in den ersten 6 Kapiteln an Daniels Leben und den von ihm gedeuteten Träumen der Könige gesehen haben, ist im Ergebnis immer dasselbe Thema. Und es ist egal, wie ausweglos die Situation aus menschlicher Sicht auch scheinen mag, Gott hat alles in der Hand und setzt seine Pläne um und offenbart sich dabei Daniel und uns, wenn wir Augen haben, um Gott zu sehen. Die ersten 6 Kapitel sind also sowas wie die Grundlage für die Kapitel 7 bis 12. Es ist fast so, als wollte Gott uns durch Daniel sagen, seht euch an, als wollte uns Daniel sagen, seht euch an, was ich mit Gott erlebt habe. Ihr könnt also darauf vertrauen, dass er mächtig ist, dass er da ist und dass er alles in der Hand hält. Und ihr könnt darauf vertrauen, dass er die Pläne, die er jetzt in den Kapiteln 7 bis 12 offenbart, auch ans Ziel bringen wird. Ab Kapitel 7 zeigt uns Gott jetzt seinen Plan für den Rest der Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig gibt er uns damit einen Blick hinter den Vorhang der Ereignisse der Geschichte. Und dabei beantwortet er die Frage, was los ist mit dieser Welt, in der wir leben. Die 4 Tiere. In den Versen 2 bis 8 berichtet Daniel von einem Traum, den er gehabt hat, von 4 fremdartigen Tieren, die nacheinander aus dem Meer aufsteigen. Zuerst ein Löwe mit Adlerflügeln, das sehen wir in Vers 4, dann ein halb aufgerichteter, blutrünstiger Bär mit Rippen im Maul, in Vers 5, dann ein Panther, in manchen Übersetzungen auch ein Leopard, mit vier Flügeln auf dem Rücken und vier Köpfen, in Vers 6. Und das vierte Tier, das ganz anders aussieht, das ist das furchterregendste Tier, das hat große eiserne Zähne und auch Klauen und außerdem Hörner am Kopf, das sehen wir in den Versen 7 und 19. Und ich denke, uns geht's wie Daniel, wenn wir das lesen. Wir möchten unbedingt wissen, was das bedeutet. Und er ist zu diesem Dastehenden, zu diesem Engel hingegangen und der hat ihm eine Deutung gegeben und die wird uns auch sehr helfen. Und Daniel erfährt, dass diese vier Tiere für vier irdische Könige und deren Königreiche stehen. Stehen diese Kapitel 2 bis 7 in besonders enger Verbindung zueinander und ihr werdet euch daran erinnern, dass in König Nebukadnezars dieses Standbild aus den vier Elementen auch für vier Königreiche gestanden hat und es liegt daher nahe, dass die vier Tiere jetzt in Kapitel 7 auch für dieselben Königreiche stehen wie in Kapitel 2. In Kapitel 2 hat Gott Daniel offenbart, dass das goldene Haupt des Standbildes für König Nebukadnezar steht, für Babylon unter König Nebukadnezar. Und in Daniels Traum, hier in Kapitel 7, wäre das dann eben das erste Tier, dieser Löwe mit Adlerflügeln. Daniel sieht in seinem Traum, wie diesem Löwen die Adlerflügel ausgerissen werden und wie er dann aufrecht hingestellt wird auf seine Beine. Und wie ihm ein Menschenherz gegeben wird. Das erinnert an die Ereignisse aus Kapitel 4, oder? Damals hat Gott den hochmütigen König Nebukadnezar gedemütigt. Ihm wurde die Herrschaft weggenommen und er hat gelebt wie ein Tier. Und als er dann Gott als den Höchsten angebetet hat, da ist er von Gott wieder aufgerichtet worden. Er ist aus dieser tierischen Phase des Wahnsinns oder aus dieser Wahnsinnsphase, wo er gelebt hat, wieder wie ein Tier wieder hergestellt worden und seine Herrschaft wurde ihm wiedergegeben. Das erste Tier war eigentlich einfach. Bei den drei weiteren Tieren ist die Zuordnung viel schwieriger, weil Gott uns viel weniger klare Hinweise gibt. Dieses bärenähnliche Tier, das könnte für das medisch-persische Königreich stehen und dass dieser Bär nur auf einer Seite aufgerichtet war, das könnte auf das Machtungleichgewicht hinweisen in diesem Meder-Perser-Königreich mit der persischen Vorherrschaft. Und das dritte Tier, dieser vierköpfige Panther mit vier Flügeln, der wird für Alexander den Großen und das griechische Königreich stehen. Und diese Beschreibung, dieser Panther mit vier Flügeln, das passt gut für Alexander, der sein Reich mit unglaublicher Wendigkeit und Schnelligkeit in nur wenigen Jahren bis nach Indien ausgedehnt hat. Und auch das mit den vier Köpfen passt gut, denn nach dem frühen und überraschenden Tod von Alexander ist das Reich auf vier Köpfe aufgeteilt worden, nämlich auf vier seiner Generäle. Das vierte Tier mit den Hörnern, das wird für das Römische Reich stehen, aber auf dieses vierte Tier und auf die Hörner kommen wir noch. Wichtiger als die richtige Zuordnung der Tiere beschreibt, ist es zu verstehen, wie Daniel diese Tiere beschreibt und was Gott uns dadurch sagen möchte. Ist euch aufgefallen, wie deutlich Daniel in seinem Traum gezeigt wird, dass diese Tiere keine autonome Macht haben, also keine Macht aus sich selbst heraus? Der Traum beginnt schon in Vers 2 damit, dass diese Tiere von den Winden des Himmels aufgewühlten Meer aufstehen. Die Winde des Himmels und das chaotische Meer, das sind Bilder, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Die Winde des Himmels, die stehen für Gott, für Gottes Handeln. Und das Meer, das chaotische Meer, das steht für die verwirrten und gottlosen Nationen dieser Erde. Gott steht also hinter dem Aufstieg dieser vier Tiere. Und in Vers 4 sehen wir, dass der Löwe emporgehoben und seine Füße, auf seine Füße gestellt und ihm ein Menschenherz gegeben wurde. Dann in Vers 5, dass dem bärenartigen Tier der Befehl gegeben wurde, sich zu erheben und zu fressen. Und in Vers 6, dass dem Panther Herrschaft gegeben wurde. Also das nennt man göttliches Passiv, also wo der Mensch passiv und Gott aktiv ist in Wahrheit. Also wir sehen hier, dass Gott handelt. Er steht hinter dem Aufstieg dieser Tiere. Die irdischen Herrscher haben keine Macht aus sich selbst heraus, sondern sie sind von Gott abhängig. Er ist es, der sie aufstehen lässt. Von ihm sind sie abhängig. Wir lesen das in Daniel 2,21. Dort heißt es, er, also Gott, er ist, der die Zeiten und Verhältnisse wechseln lässt, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Nur bei dem vierten Tier, bei dem furchterregendsten Tier, bei dem mit den Hörnern, finden wir da in den Versen 2 bis 8 keinen Hinweis auf seine Abhängigkeit von Gott. Wie gesagt, kommen wir noch auf das vierte Tier und auf die Hörner. Der Alte an Tagen und der Menschensohn. Nun ab Vers 9 ändert sich die Stimmung. Ist euch das aufgefallen? Also wie ich es vorgelesen habe, ist es, glaube ich, aufgefallen. Im Gegensatz zu dem Chaos in den Versen 2 bis 8 und zu dem Lärm und zu dem Toben, das dort herrscht, wird hier alles ruhig und geordnet. Daniel beschreibt ab Vers 9, dass Stühle hingestellt werden und dass ein Alter an Tagen Platz nimmt. Wer ist das? Wer ist dieser Alte an Tagen? So wie Daniel die Szene und den Alten an Tagen beschreibt, wird klar, dass Gott hier einen Blick in seinen Thronsaal gibt. Wir sehen hier, wie alles geordnet und ruhig ist. Und genauso wird in der Offenbarung immer wieder beschrieben, dass in Gottes Gegenwart alles geordnet und ruhig ist. Der Alte an Tagen, das ist Gott Vater. Gott altert natürlich nicht, aber aus unserer menschlichen Sicht ist er doch ein Alter an Tagen, weil er ewig ist, weil er schon immer war, weil er also alle Tage gesehen hat, die jemals waren und die auch noch sein werden. Und Daniel beschreibt das Gewand von diesem Alten an Tagen als weiß wie Schnee und sein Haar wie reine Wolle und das deutet auf Gottes Reinheit und Heiligkeit hin. Und Gottes Thron beschreibt er als aus Feuer bestehend und dass von dem Thron ein Feuerstrom wegfließt. Und das deutet auf Gottes Gericht hin. Was Daniel da gesehen hat und was er ab Vers 9 beschreibt, das ist eine Gerichtsszene. Und Gott Vater auf seinem Herrschaftsthron, vor dem Tausende und zehntausendmal Zehntausende stehen und ihm dienen. Und in der Gerichtsszene sehen wir in den Versen 11 bis 12, dass die vier Tiere von Gott gerichtet werden, dass ihnen die Herrschaft genommen wird. Happy End, oder? Noch nicht ganz. Da bleiben die Hörner des vierten Tieres. Bevor wir uns mit ihnen beschäftigen, kommen aber die Verse 13 bis 14. Und ohne das, was Gott da in den Versen 13 bis 14 beschreibt, könnte es kein Happy End geben. Das sind, so denke ich, wahrscheinlich die zentralsten Verse im Buch Daniel. Das ist der Kern des ganzen Buches. Wir lesen da. Während ich noch In das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den Wolken des Himmels einer kam, der wie eines Menschen Sohn aussah. Dieser gelangte zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde dann Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben, sodass alle Völker, Völkerschaften und Sprachen ihm dienten. Seine Herrschaft sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und sein Königtum ein solches, das niemals vernichtet werden kann. Zu dem Alten an Tagen tritt jetzt ein weiterer hinzu. Einer, der wie ein Menschensohn aussieht, also wie ein Mensch, und dem Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben werden. Eine ewige, unvergängliche Herrschaft und ein Königtum, das niemals zerstört werden kann, ein unzerstörbares Königtum. Doch wer ist dieser Mensch, der vor Gott hintreten darf, dieser Menschensohn? Jesus gibt uns die Antwort im Neuen Testament. Menschensohn oder Sohn des Menschen war seine bevorzugte Selbstbezeichnung. Jesus ist der Menschensohn. Und hier bei Daniel wird die Bezeichnung unmittelbar nach dem Gericht über die vier Tiere verwendet. Jesus verwendet den Begriff in einer anderen Gerichtsszene, knapp 600 Jahre später, als er vor dem Hohen Rat steht. Wir lesen das bei Matthäus in Kapitel 26. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Da gab Jesus ihm zur Antwort: Du hast es gesagt. Doch ich tue euch kund, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Er hat gelästert, er ist des Todes schuldig. Wieso hat das, was Jesus da gesagt hat, so eine Erschütterung ausgelöst, dass der hohe Priester seine Kleidung zerreißt und Jesus zum Tode verurteilt wird? Die Antwort darauf, die liegt hier in den Versen 13 und 14 im Buch Daniel. Jesus behauptet, dass er der ist, von dem Daniel hier schreibt. Er ist der Christus, der Messias, der Mensch, der Menschensohn, Gottsohn, der Mensch wird, der Einzige, der würdig ist, vor den Alten an Tagen, vor Gott Vater hinzutreten und dem Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben werden. Für den hohen Priester war das Gotteslästerung. Für ihn war es Gotteslästerung, weil er nicht glauben wollte, was Jesus da gesagt hat. Doch für alle, die glauben, dass Jesus der Menschensohn aus Daniel 7 ist, der Mensch gewordene Sohn Gottes. Für die finden wir da in den Versen 18, 22 und 27 dreimal wiederholt. Und ihr wisst, was es bedeutet, wenn in der Bibel was dreimal wiederholt wird. Eine ganz unglaubliche Zusage. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und es wird mit anderen Worten dann in den Versen 22 und 27 wiederholt. Die Heiligen des Höchsten, das ist Gottes Volk. Das sind alle Menschen, die Jesus als den Christus, als den Menschensohn, als den Mensch gewordenen Sohn Gottes, als ihren Herrn und Gott erkennen und anerkennen. Sie sind in seine innige Beziehung zu Gott Vater, zu dem Alten an Tagen, einbezogen und werden an seiner Herrschaft Anteil haben. Für sie trifft zu, was was Jesus auf dem blutüberströmten Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus ist gestorben. Er ist auferstanden. Und er hat bereits vor seiner Himmelfahrt erklären können, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Matthäus 28, 18. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und wir, die wir an ihn als unseren Herrn und Gott glauben, werden Anteil haben an seiner Herrschaft. Das lesen wir da im Buch Daniel. Und in gewisser Weise haben wir schon jetzt Anteil an seiner Herrschaft durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der uns als erster Teil dieses Erbes, das uns da versprochen wird, gegeben ist. Doch wenn Jesus diesen Sieg schon errungen hat und wenn wir mit ihm in diese innige Beziehung zu Gott Vater einbezogen sind und wenn wir Anteil an dieser Herrschaft haben werden und eigentlich ja schon in gewisser Weise haben, wieso ist die Welt dann so, wie sie ist? Die Antwort ist, es liegt an den Hörnern. Wir erfahren in Vers 24, dass diese 10 Hörner des vierten Tieres 10 Könige sind. Und 3 werden von einem weiteren Horn gestürzt, von diesem kleinen Horn, von dem wir da in Vers 8 gelesen haben. Es hat Menschenaugen und es ist ein gotteslästerliches Großmaul. Vor allem dieses kleine Horn ist es, dass Daniel... dass Daniel am Ende seines Traumes so beunruhigt und blass zurücklässt. Denn wir sehen in Vers 21, dass dieses Horn Krieg gegen die Heiligen des Höchsten führt und sie überwindet. Und zwar so lange, bis Gott dem Schrecken schließlich ein Ende machen wird. Verse 25 und 26. Und zwar nach einer von Gott festgesetzten Zeitspanne. Wer auch immer diese 10 Hörner in der Geschichte waren oder sein werden. Das kleine Horn, das ist der Antichrist, dessen Kommen uns vorausgesagt wird. Das ist der letzte, der ultimativ böse und von Satan getriebene Herrscher, der auftreten wird. Johannes schreibt über ihn im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wieso ist die Welt so, wie sie ist? Wegen der Hörner. Wir leben in dieser letzten Stunde der Menschheitsgeschichte, in der viele Antichriste auftreten, die Wesensmerkmale und Charakterzüge von diesem letzten, von diesem kleinen Horn zeigen, von dem wir da in Daniels Traum gelesen haben. Und die Krieg gegen die Heiligen des Höchsten führen, die Gott lästern, die Gottes Ordnung auf den Kopf stellen wollen und die uns manchmal zu überwinden drohen und manche auch überwinden. Aus dem Grund leiden die Geschwister von uns in anderen Ländern. Sie werden verfolgt, sie werden gefoltert und getötet. Und wir können diese Auswirkungen von diesem Kampf gegen Gottes Herrschaft auch in unserem Land beobachten, oder? Wir spüren es am eigenen Leib, oder? Denkt nur dran, wie die von Gott gegebenen Institutionen wie Ehe und Familie unter Druck kommen. Oder wie Gottes Ordnung für die Gemeinde angegriffen wird. Oder überhaupt unser christlicher Glaube. Das bringt uns unter Druck, das tut uns weh und darunter leiden wir. Nicht wie unter physischer Verfolgung, aber doch. Wie hilft uns da jetzt Daniels Traum? Was denkt ihr, warum hat Gott Daniel und uns durch ihn. Für einen Moment hinter den Vorhang der Ereignisse der Geschichte blicken lassen und auch in Gottes Thronsaal. Und warum hat Gott das in so einem dramatischen Traum, in so drastischen Bildern getan? Gott hat das getan, damit Daniel nicht vergisst, damit er sich tief in die Seele schreibt, was er da gesehen hat. Und wir sehen am Ende von Vers 28, dass Daniel das auch getan hat. Da steht: Aber das Erlebnis habe ich in meiner Erinnerung festgehalten. Und in Vers 1 haben wir gelesen, dass er den Traum auch aufgeschrieben hat. Wir müssen verstehen, was Daniel verstanden hat, dass ein Krieg gegen Gottes Herrschaft tobt. Die Mächte des Bösen tun alles, was in ihrer von Gott begrenzten Macht steht, um die Heiligen des Höchsten zu überwältigen. Es ist ein Kampf um unsere Seelen und darunter leiden wir, auf die eine oder andere Art, mal mehr und mal weniger. Doch der Ausgang dieses Konflikts, der steht fest. Mit Jesu Tod, mit seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt kann seine Krönung zum Herrscher des Universums als vollzogen angesehen werden, als erfüllt angesehen werden. Und Gott geht sogar so weit, dass er das Urteil über alle bösen Kräfte da in Kapitel 7 im Buch Daniel bereits veröffentlicht. Der Ausgang des Konflikts steht fest. Jesus hat den Sieg bereits errungen und herrscht. Und das Urteil über die Tiere und die Hörner steht auch fest. Der Ausgang des Konfliktes steht fest. Jesus hat die Herrschaft bereits errungen. Und das Urteil über die Tiere steht auch fest und über die Hörner. Diese Wahrheit, die muss uns tief in die Seele dringen. Sie muss uns durchdringen. Diese Wahrheit, dass der Ausgang des Konfliktes feststeht, dass Jesus bereits herrscht und auch das Urteil über die Tiere bereits feststeht. Wenn wir das in uns aufnehmen, dann werden wir dann, wenn wir in Verfolgung stehen, unter Druck kommen, anders damit umgehen können. Wir werden nicht nur im Sinne von ausschließlich, wir werden nicht ausschließlich darum beten können, dass Gott das Leid von uns wegnimmt und die Verfolgung von uns wegnimmt, sondern wir werden in der Lage sein, ihn zu loben, ihn zu preisen und zu danken, wegen des Siegs, den Jesus am Kreuz errungen hat und an dem wir teilhaben. Vater im Himmel, danke, dass du uns durch Daniel gezeigt hast, welche Realität hinter den Ereignissen der Geschichte steht. Dieser Konflikt zwischen deinem Königreich und den Königreichen dieser Welt. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass dieser Konflikt schon entschieden ist und dass du ihn zu gegebener Zeit endgültig beenden wirst. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass Jesus bereits triumphiert hat, dass seine Herrschaft über das ganze Universum bereits feststeht und dass wir an dieser Herrschaft Anteil haben werden und in gewisser Weise schon haben. Und vor allem danke, dass wir in diese innige Beziehung zwischen dir und deinem Sohn einbezogen sind. Bitte schreibe uns all das tief in unsere Seelen, damit es uns stärkt, immer dann, wenn es nötig ist. Amen.